Gottes voran. Das Reich breitet sich aus unaufhörlich. Und Jesus hat das Reich mal beschrieben in Lukas 13, 9. Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem Baum. Und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Gottes Reich breitet sich aus. Und die Geschichten und die Begebenheiten, die wir bis hierhin mit all ihren Nuancen und Eigenheiten gehört haben in der Apostelgeschichte und die von Lukas zusammengetragen wurden, berichten davon. Und wenn man sich so auf diese ganzen Facetten und Drehungen und Wendungen und plötzlichen Wendungen einlässt im Verlauf dieser Erzählungen, wenn man sich einlässt, so kommt man sich manchmal vor, als würde man vor einem Brettspiel zuschauen oder sitzen und zuschauen. Es gibt Karten mit handelnden Personen, die gewisse Stärken und Schwächen haben. Es gibt verschiedene Aktionen, Aktionskarten. Und das Ziel dieses Spiels, auf das wir schauen, ist, das Reich Gottes zu bauen. Oder auch nicht. Gott baut das Reich als der eine Spieler und der Teufel baut auch ein Reich, aber sein eigenes Reich, das Reich des Teufels. Und vor einigen Kapiteln in der Apostelgeschichte wurden die Karten der Apostel auf den Tisch gelegt. Sie wurden ausgespielt und die Apostel sollten Teile des Reiches in Jerusalem erobern und der Teufel spielt dann die Karten der Pharisäer, Sadduzäer, die sich dann zum Sanhedrin, dem Gericht, zusammenformen und sie widerstehen den Aposteln. Doch durch die Kraft des Heiligen Geistes werden trotzdem viele Menschen in das Reich Gottes gebracht, durch Gott. Und zum Teil sogar auch diese Pharisäer. Und die Gemeinde und das Reich wächst. Und jetzt kommen im Spielverlauf die Diakone dazu. Stephanus wird ausgespielt, voller Gnade und Kraft. Tut er große Zeichen und Wunder unter dem Volk in der Kraft des Geistes, in Kapitel 6, Vers 8. Dann treten die Juden aus der Synagoge der Libertiner und Kyrenäer auf. Aber sie streiten gegen Philippus und können nicht widerstehen. Und diese hellenistischen Juden haben ziemlich listige Eigenschaften und sie stellen falsche Zeugen auf gegen Stephanus. Und der Hohe Rat kommt zusammen und Stephanus voll Glauben und des Geistes, wie wir letzte Woche von Jonathan gehört haben, gibt ein gewaltiges Zeugnis ab und er spricht dieses Gericht über die geistlichen Lehrer und Leiter Israels. Und ich lese das uns vor aus Apostelgeschichte 7, ab Vers 51 bis 54. Da spricht Stephanus dieses Gericht aus. Und es ist nicht mehr ein Aufruf zur Buße, wie Petrus und Johannes es ein, zweimal vorher getan haben, sondern es ist ein Gericht über diese Leiter. Ab Vers 51 lese ich, ihr Halsstarrigen, Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Als sie das hörten, ergrimmten sie in ihren Herzen und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Und die Reaktion der Pharisäer lässt nicht lange auf sich warten. Stephanus wird zur Stadt hinausgestoßen und gesteinigt. Und soweit sind wir das letzte Mal gekommen und eine sehr lebhafte Vorstellung über das, was passiert hier. Es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, Gott gegen den Widersacher, den Teufel. Das sind die Handelnden, die Spielenden in unserem Bild, Zug um Zug. Aber an diesem Bild müssen wir eines bedenken. An diesem Spiel dürfen wir eines nicht missverstehen. Und es ist nicht wie in der Vorstellung, die wir oft kennen, dass hier ein Engelchen sitzt und hier ein Teufelchen und sie sprechen und sind gleichwertig und versuchen, die Person umzukehren. Nein, bei diesem Spiel ist nicht ein gleiches Kräfteverhältnis vorhanden, denn Gott bestimmt das Kräfteverhältnis. Gott ist in diesem Spiel und auch tatsächlich in der Realität, in dieser Welt und auch in der Apostelgeschichte, in der ersten Gemeinde immer und zu jeder Zeit der bestimmende Teil. Es gibt nicht ein gleiches Kräfteverhältnis, 50-50 mit dem Satan. Nämlich Gott hat seinen Gegenspieler selbst erschaffen. Er hat den Engel erschaffen und gewährt ihm einen gewissen Spielraum. Mehr auch nicht. Und wir sehen manchmal auch durch die Schrift, wie sehr sich der Teufel über gewisse Teilsiege freut, wie zum Beispiel die Tötung des Stephanus, was scheinbar ein kluger Schachzug vom Teufel war. Aber er merkt nicht, dass Gott dadurch noch viel größere Ziele verfolgt und seinem Ziel trotzdem näher kommt, das Reich Gottes zu bauen. Der Teufel sieht nicht das große Ganze, das ist nur unserem Schöpfer Gott vorbehalten. Aber in diesem Spiel haben auch wir einen Anteil. Du hast einen Anteil und du bist eine Figur oder eine Karte, wie du möchtest. Aber die Frage stellt sich auch bestimmt schnell bei dir. Ich bin nur eine Figur. Ich bin nur eine Karte, Arthur. Ich bin einfach eine Marionette. Und die Bibel gibt uns die folgende Antwort darauf. Gott selbst sagt über sich, und so können wir diesen Spielenden in unserem Bild Gott oder den Leitenden in dieser Welt betrachten, Jesaja 46, 10. Er sagt über sich, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Das ist Gottes Teil. Das beschreibt Gottes Rolle und die Rolle des Menschen beschreibt uns die Schrift wie folgt. Matthäus 16, 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Nein, keine Marionette, sondern ganz klare Verantwortung und Aufforderung an uns Menschen. Wenn du mit Jesus leben willst, dann verleugne dich, nehme dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und mit dieser absoluten Gewissheit und dem Vertrauen, dass Gott dieser handelnde Part ist, gehen wir nun unserer Verantwortung nach. Wir verleugnen uns und leben dieses aktive Leben und wir handeln, weil wir wissen, unser Vater, unser Gott handelnd. Und so kommen wir auch zu dem Aufruf, der an uns heute ergeht durch diese Passage. Und ich habe ihn so formuliert, lebe für Christus, denn Gott bringt seinen Plan voran. Lebe für Christus, denn Gott bringt seinen Plan voran. Und nein, ich predige nichts anderes als Jonathan letzte Woche. Er hat uns zugerufen, stirb für Christus. Und jetzt schauen wir an, lebe für Christus. Wie kommt das zusammen? Ganz einfach, und wir haben viele Bibelstellen und die Bibel beschreibt uns das und auch Apostel Paulus in Philipper 1, 22, wo er ausruft, für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Und so können wir beides tun. Wir können für Christus sterben, bildlich gesprochen, innerlich in den Einstellungen. Aber wenn du noch nicht tatsächlich hier auf dieser Erde für Christus physisch gestorben bist und zu ihm gekommen bist, dann hast du nur eine Option. Und die eine Option für einen wahren Christen ist, lebe jetzt für Christus. Wenn du noch nicht gestorben bist für Christus, dann lebe jetzt für Christus. Und lebe richtig. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt alles auskosten musst. Du sollst nicht die beste Version von dir selbst sein und so möglichst viel schaffen, möglichst viel dienen. Du sollst nicht deine Wünsche einfach ausfüllen oder ein harmonievolles Familienleben im guten Zusammensein erleben hier, weil du es für Christus lebst, sondern es geht viel tiefer. Leben für Christus heißt, und wie wir auch in unserer Rolle sehen, und noch einmal, wie Christus uns auffordert, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und in unserem Text heute in der Apostelgeschichte sehen wir, wie die erste Gemeinde das getan hat. Die, die nicht wie Stephanus getötet wurden, sie haben angefangen, für Christus zu leben oder haben für Christus weitergelebt. Und das ist meine und deine Rolle in diesem bildlichen Spiel. Wir leben für Christus und wir vertrauen ihm, dass er sein Werk voranbringt. Und wir schlagen nun gemeinsam die Bibel auf. Ihr könnt mit mir zusammen zur Apostelgeschichte 8, Kapitel 8, Verse 1 bis 25 ist unser Text heute. 1b bis 25. Und ich lese uns die ersten drei Verse vor. Macht eure Bibeln auf und lest bitte mit mir zusammen. Ich lese ab Vers 1, Kapitel 8, Vers 1. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. An jenem Tag, also in die Tötung von Stephanus, an jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging. Und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Ein Momentchen, ich bin wieder da. Ich lege es mal hier hin, wenn ich es brauche. Danke für die schnelle Reaktion. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, Vers 3, indem er der Reihe nach in die Häuser ging. Und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Und wenn wir an unser Spiel denken, dieses bildhafte Spiel, wird jetzt wieder eine mächtige Karte ausgespielt, die von Saulus und der Verfolgung. Saulus, der gelehrte, scharfsinnige junge Mann, ist der Haupttreiber der großen Verfolgung, die jetzt losbricht. Er ist in der Tötung von Stephanus initiativ mit dabei. Und es ist eine Initialzündung, können wir sagen, die die Welle der Verfolgung auslöst. Dieser Tötungsakt beschränkt sich nicht, sondern es ist eine Initialzündung und die Welle beginnt der Verfolgung. Und jetzt wird auch die ganze Gemeinde angegriffen. Nicht mehr die Apostel und die Leiter drumherum, so wie Stephanus, einer der 7 Diakone, sondern die ganze Gemeinde wird angegriffen. Das ganze Problem wird angegangen, nicht nur die Leiter. Und Saulus übernimmt diese führende Rolle. Er verwüstet, zerstört und schleppt Männer wie auch Frauen fort. Und wir sehen daran, dass ausnahmslos jeder, der sich zu Christus bekennt, nun an der Reihe ist, verfolgt zu werden und sogar ins Gefängnis zu kommen. Und während dem allen großen Leid über Stephanus und der erste große Tötung eines Christen sehen wir, wie die Gemeinde das verkraften muss. Und wir sehen hier, wie die Bibel es beschreibt, fromme und gottesfürchtige Männer, die Stephanus bestatteten. Und damit meint Lukas wahrscheinlich bestimmte fromme Juden, die offen für die christliche Botschaft waren. Und sie veranstalteten nun diese große Trauer, was sehr gefährlich war. Denn jemand, der vom Hohen Rat hingerichtet wurde, er durfte nicht öffentlich beklagt werden, wie uns die Mischna, ein jüdisches Schrift, später bezeugt. Das heißt, es war gefährlich für sie und es stellte auch einen öffentlichen Protest dar. Und wir sehen, was für ein großes Zeugnis das für die erste Gemeinde ist, dass da fromme Juden in Jerusalem sind. Und sie kennen schon wahrscheinlich Stephanus, sie kennen sein Zeugnis, sie kennen die Gemeinde. Es ist nicht ganz deutlich, ob sie schon tatsächlich Christen waren, aber sie kennen diesen Mann, der voller Geist und Wahrheit getötet wurde und die Auswirkungen des Dienstes der Gemeinde. Und was für ein starkes, großes Zeugnis, was für ein Einfluss die erste Gemeinde in Jerusalem hatte. Und jetzt ist wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, diese Männer, dieses gute Zeugnis zu zerstören. Ist das der Plan, den wir uns ausdenken würden? Wenn wir sagen würden, wir haben das Maximum erreicht, an Einfluss, an natürlich positiven geistlichen Einfluss, jetzt ist die Zeit, auseinanderzugehen. Das würden wir nicht tun, aber Gott sieht es als richtig an, jetzt Jerusalemer Christen zu zerstreuen. Außer den Aposteln, die bleiben und standhaft in der Stadt sind, um die Verbliebenen zu trösten. Und sehr wahrscheinlich waren es die zerstreut wurden, die hellenistischen Juden, die die Stadt verließen. Wir sehen später in der Apostelgeschichte, dass sie dann noch weitergehen als diese Gebiete, weiter auch in die heutige Türkei. Und in Vers 1 bekommen wir aber noch einen genauen Hinweis, wohin sie jetzt genau flohen, nämlich nach Judäa und Samaria. Judäa ist das Gebiet, das um Jerusalem herum ist und Samaria ist nördlich von Jerusalem. Das heißt, sie haben schnell das Weite gesucht, in die Dörfer gegangen, wo sie die Verfolgung nicht erreichen konnte. Und das ist erstaunlich, das erste Mal, dass auch viele Juden oder Judenchristen in das Gebiet von Samaria gehen. Das ist nördlich von Jerusalem. Nämlich kein echter, guter Jude ist da durchgereist. Sie haben lieber einen Umweg genommen und sie wollten überhaupt nicht dahin gehen. Und gleichzeitig sehen wir, dass Gott sein Wort erfüllt. Und wenn wir nochmal Apostelgeschichte 1,8 lesen, was uns zeigt, wie die oder was der Plan Gottes ist mit der ersten Gemeinde, so sehen wir, was er sagt. Ihr werdet Und hier sagt Jesus zu seinen Jüngern, die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, und was sagt er jetzt, als auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Und genau die zwei Gebiete ist dahin, wo die Zerstreuten jetzt hingehen. Und das ist exakt der Plan Gottes, den er vorhergesagt hat. Gott hatte es so gewollt. So wie die Gemeinde durch die Verfolgung, auch in Apostelgeschichte 3, wo Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat standen, wie auch in Kapitel 4, und dadurch viel Wachstum entstanden ist, so soll die Gemeinde auch weiter wachsen durch diese Verfolgung. Und wir können erkennen, dass alles ausnahmslos, was passiert, innerhalb Gottes Plan ist. Es ist seine Strategie. Wenn wir an unser Bild denken, sehen wir, wie Gott dieser handelnde Teil ist. Und die Spielführung, sie entgleitet ihm nicht einfach. Er ist nicht schockiert von einer Karte, die gespielt wird, sondern er hält die Fäden in der Hand. Und unsere Rolle ist weiterhin, unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen. Und damit meine ich nicht, dass du jetzt wie die erste Gemeinde hinausgehst und Verfolgung suchst. Oder du sollst jetzt Situationen schaffen, um verfolgt zu werden, das künstlich herbeiführen. Nein, das ist nicht, was wir tun sollen. In unserem Text werden wir noch weitergehen und die Ziele Gottes dahinter sehen. Aber was wir jetzt festhalten können, wie die erste Gemeinde, ist, wir brauchen uns nicht vor dieser Verfolgung zu fürchten. Und das ist eine starke Aussage. Aber das ist, wie wir sehen, Gottes Plan. Und er möchte Bedrängnis in unser Leben geben. Das sind seine Ziele. Und warum ich ein bisschen stocke, ist, weil einmal ein Prediger gesagt hat, dass wir die Verfolgung umarmen müssen. In Bezug an eine andere Stelle. Aber grundsätzlich hat er gesagt, als Anwendung verfolgt, die Verfolgung musst du umarmen. Verfolgt, jetzt bin ich durcheinander gekommen, umarmt die Verfolgung. Eine paradoxe Aussage, aber warum sollen wir eine Verfolgung begrüßen, umarmen? Weil wir nicht nur auf die Verfolgung selbst schauen, sondern darauf, was Gott damit machen möchte. Und wir dürfen nie die Macht der Verfolgung sehen, die wir in der Apostelgeschichte sehen, die Gottes Ziele erreicht. Und in unserer Zeit kommt die Verfolgung am ehesten von den Anhängern der Unmoral. Die Verfechter der gottlosen Freiheit auf egal welcher Ebene in unserem Land hassen das biblische Christentum. Und es wird mit aller Sicherheit und es gibt sich schon eine neue Moral geben. Und wer gegen diese Moral spricht, und das ist vor allem das Christentum, das sich auf die Bibel und auf Gott stützt, wird abgelehnt werden. Nun, warum soll ich das jetzt umarmen? Weil ich nicht nur diese Tatsache anschaue, sondern weil ich weiß, ich bin diese Figur auf dem Feld. Ich lebe meine Verantwortung, aber Gott handelt. Er wird uns, unsere Gemeinde und die Christen in Deutschland dahin durchführen. Und wir wissen noch nicht wohin, aber wir vertrauen Gott, weil wir sehen, wie er die Verfolgung hier in der ersten Gemeinde genutzt hat. Aber was wir jetzt schon tun können, ist uns auszurichten. Und deswegen ist der Aufruf heute, lebe heute und jetzt schon für Christus. Lebe in Verfolgung wie die erste Gemeinde, indem du sie akzeptierst. Wahres Leben und Nachfolgen von Christus bedeutet, unser eigenes Ego zu verleugnen, sich selbst zu verleugnen, unser Kreuz auf sich zu nehmen. Und das weitere Merkmal der zerstreuten Christen, die für Christus leben, sehen wir in den nächsten Versen, die Verse 4 bis 17. Und das ist die klare Verkündigung. Lebe durch die Verkündigung. Und ich lese uns die Verse 4 bis 8 vor. Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 4 bis 8. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn viele von ihnen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend. Und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt. Und es war große Freude in jener Stadt. Und was wir sehen ist, sie gehen umher und verkünden das Wort. Sie fliehen nicht in die Randgebiete, gehen nach Samaria und verstecken sich in einem Dorf, dass mich bloß keiner sieht. Das Erste, was sie tun, ist, sie gehen dahin und wandeln umher. Und was tun sie? Sie verkünden die Botschaft von Jesus, dem verheißenen Messias. Und nun beschränkt sich diese Verkündigung nicht nur auf Jerusalem, sondern auf das Gebiet drumherum in neue Regionen. Und nochmal, das Besondere an dieser Region ist, dass diese Juden diese Samariter hassten, aber auch andersrum. Die Samariter hassten auch die Juden. Waren sie nicht ein Volk? Und die Samariter waren eine Art, wir können sagen, Mischvolk. Und für die Juden waren sie keine Heiden, aber sie waren eher ein Teil der verlorenen Schafe Israels. Und das geht zurück, nämlich dieses Gebiet Samaria gehörte einmal zum Nordreich Israels. Und die Hauptstadt war Samaria. Und es ist nicht 100% klar, ob unser Text jetzt diese Stadt meint oder das Gebiet meint oder irgendeine Stadt in Samaria heißt. Klar ist, es geht um diese Region und diese Menschen der Samariter und um diese Städte dort. Und ca. 722 vor Christus wurde dieses Nordreich von den Assyrern weggeführt. Es wurde eingenommen, weil diese Israeliten ca. 200 Jahre oder Jahrhunderte lang in Rebellion gegen Gott lebten. Und was diese Besatzer nun taten, sie holten aus Assyrien und aus anderen besetzten Gebieten Fremdlinge und siedelten diese in diesem Nordreich, frühere Nordreich Israels an. Und somit vermischten sich diese Juden, die da lebten, über die Jahrhunderte mit diesen Heiden und verdarben so die so wichtige, reine jüdische Linie eines Juden. Und so kam es immer wieder zu Konflikten zwischen diesen zwei Parteien und der Hass wurde größer. Und was Philippus nun macht, er geht genau in dieses Gebiet hinein. Und Jerusalem war etwas höher, deswegen sagte man immer, wir gehen hinauf nach Jerusalem und wir gehen hinab in die anderen Gebiete. Aber Jerusalem war auch das Zentrum der Anbetung und deswegen geht Stephanus hinab in das Gebiet. Die Samariter gingen aber nie hinauf in das Gebiet, um nach Jerusalem anzubeten, denn sie hatten ihre eigenen Höhen, eigene Berge, wo sie anbeteten. Denn auch ihr Glaube, ihre Religion hat sich vermischt. Sie glaubten an Gott, an das Alte Testament, an die Gesetze. Gleichzeitig glaubten sie aber auch vielen anderen heidnischen Religionen. Deswegen können wir auch sagen, es war ein Mischvolk mit einer Mischreligion. Und wer ist Philippus nun? Und einige denken wahrscheinlich, und das ist der erste Gedanke, oh, es ist ein Apostel. Tatsächlich ist das hier nicht ein Apostel, sondern es ist Philippus, der Evangelist. Es ist einer der ersten sieben Diakone. Und in dieser Phase entwickelt sich Philippus zu einer Schlüsselfigur. Und wir wissen, dass es, wie es weitergeht mit dem Kämmerer. Und später wird er einmal der Evangelist genannt. Er fängt als dieser Diakon an und wird zum Evangelisten. Eine interessante Entwicklung und eine Ermutigung an alle, die Diakone sind. Ihr habt noch die nächste Stufe, die des Evangelisten, die ihr erreichen könnt. Aber wir sehen, wie diese Männer voll des Glaubens waren und voll des Heiligen Geistes und das Werk Christi taten. Und genau dieser Philippus tut das Werk eines Evangelisten. Er predigt das Evangelium, die gute Nachricht, und er predigt ihnen, den ihr erwartet, der prophezeite Messias, der ist gekommen. Man denkt sich vielleicht, das ist doch eine Mischreligion, sie können doch nicht den Messias erwarten, aber tatsächlich erwarteten sie auch den Messias. Und es war nicht das erste Mal, dass die Samariter von dem Messias hörten. Denn Gott führt dieses Spiel an. Und er hat schon einmal seinen Sohn genau mitten in dieses Gebiet gesandt. Der Sohn Gottes, Jesus, selbst ging zu dieser samaritischen Frau. Und er sagte ihr, ihr werdet nicht mehr auf diesen euren Höhen anbeten. Und wir sehen das in Johannes 4, 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche Anbeter. Und diese Frau ist ganz durcheinander und antwortet im 25, ja, wir wissen. Und genau steht hier Vers 25, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Oh, wir sehen, sie erwarten den Messias, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Das erste Mal, dass er sich so deutlich und klar, als der Messias offenbart ist, genau wo? Nicht in Jerusalem, sondern in diesem Gebiet der Samariter. Und er hat sich ihnen offenbart. Und nun hören diese Samariter einmütig zu. Denn Philippus kommt und wir sehen, sie lauschen einmütig. Und noch viel mehr, die Botschaft von Philippus wird womit begleitet? Mit Zeichen und Wundern. Wie Jesus sie tut, wie die Apostel sie tun, so auch hier Philippus. Und er beweist damit, dass seine Wunder glaubhaft sind. Gott bestätigt seine Botschaft, Gott bestätigt den Samaritern, dass Philippus Wahrheit redet. Denn falsche Lehrer gab es überall. Aber niemand konnte solche Werke tun, wie Dämonen austreiben, Macht über Krankheiten haben und Leute heilen. Und so kommt diese riesige Freude in dieses Gebiet. Es bewegt sich etwas. Sie, diese abtrünnigen Menschen, die gehasst wurden von den Juden, erlangen nun die Botschaft vom Messias. Und sie warten auf ihn. Und die Freude ist groß, dass der Messias gekommen ist. Und die gute Nachricht von dieser Erlösung, die Philippus bringt, ist wahr. Und so kommt diese große Freude über dieses Gebiet. Viele werden geheilt und befreit. Und diese Freude ist spürbar und greifbar. Und das ist eine erstaunliche Gegenreaktion zu dem, was passiert ist. Die Verfolgung bricht aus in Jerusalem. Eine tragische Situation wirkt sich aus. Und wir sehen jetzt diese Verse, wenn wir sie lesen. Eine große, große Freude entsteht. Und das war für die erste Gemeinde, die sich so beschränkt hat auf die Juden, auf die hellenistischen Juden, die zusammen war in Jerusalem, ein radikaler Schritt nach vorne. Jetzt so frei, einem Halbjuden, einem Mischvolk die Errettung anzubieten. Und hier sehen wir wieder nur eines, es ist klar, Gott ist der Handelnde. Gott wirkt diese Wege, er bereitet sie vor. Und das geht nahtlos so weiter in den nächsten Abschnitt, die Verse 9 bis 13. Denn Gott wirkt nicht nur diese Freude, er wirkt auch die Errettung und die Erweckung unter diesem Volk. Ich lese ab Vers 9 bis 13. Ein Mann aber mit Namen Simon, wird uns eine neue handelnde Figur, eine neue handelnde Karte vorgestellt, dieser Simon, befand sich vorher in der Stadt. Der betrieb Magie und brachte das Volk von Samaria außer sich, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei. Dem hingen alle, vom Kleinen bis zum Großen, an und sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm an, weil er sie lange Zeit mit den Magierkünsten außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Gott wirkt hier so stark, dass sogar ein Magier, der dieses ganze Gebiet beherrscht, er glaubt sogar. Er muss dran glauben, er sieht diese Wunder, er ist außer sich. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Gott Stephanus diese Wunder machen lässt und diese vielen Zeichen machen lässt, weil diese Zeichen eine so große Auswirkung auf den Magier haben. Denn es war sein Gebiet, er kontrollierte dieses Gebiet, ihm hingen doch alle an. Er tat alle möglichen Arten von Zaubereien, um die Menschen zu beeinflussen. Er behauptete von sich, ich bin etwas Großes. Und die Samariter glaubten das. Simon war ihr Magier. Und vielleicht denkt ihr, das vielleicht ein bisschen komisch, wieso glauben alle an diesen Magier? Aber wir denken daran, dass die Religion, an die die Samariter glaubten, das war eine vermischte Religion. Sie glaubten das Alte Testament, gleichzeitig aber die heidnischen Aberglauben der Gebiete und an Magie. Und so war dieses Volk im Bann vieler verschiedener Lehrer und auch dieses Simons. Und der Magier war jetzt so beeindruckt von der Macht des Philippus, denn es war eine echte Macht. Im Gegensatz zu seiner Macht war es nicht eine Show, es war nicht eine begrenzte Macht, es war die volle Macht. Und er war erstaunt darüber. Es ist tatsächlich echt, was hier passiert. Und er glaubt das. Und was tut er dann? Und wir lesen, er wich dem Philippus nicht von der Seite. Er bleibt die ganze Zeit bei ihm. Er ist so erstaunt darüber. Aber erstaunlich ist, dass mit dieser einen Evangelisation, mit dieser Predigt, mit diesem Verkünden, das ganze Gebiet befreit wurde. Von jetzt auf gleich. Das ist die gute Nachricht. Und die Samariter glaubten voll an die Botschaft des Philippus. Und er brachte ihnen die Botschaft, dass sie mit ins Reich Gottes können. Gott hatte sie nicht verlassen. Sie waren nicht mehr die verlorenen Schafe Israels. Die Prophezeiung wurde erfüllt, dass der Messias kommt. Und das glauben sie, dass in der Person Jesus selbst, der bei ihnen war, und seinem Werk nun auch Jesus, der Retter, für sie geworden ist. Aber eine Sache, die doch erstaunlich ist, dass die Samariter interessanterweise trotz ihres Glaubens, was wir lesen, und ihrer Taufe, sie bezeugen, dass sie glauben, ihnen eine Sache doch fehlt, die wir im nächsten Abschnitt lesen, und das ist, sie haben den Heiligen Geist noch nicht bekommen. Können das echte Gläubige sein? Und wir lesen weiter die Verse 14 bis 17. Und was jetzt passiert, die Aposteln oben oder zurück in Jerusalem hören davon. Und es ist eine unglaubliche Botschaft. Sie hören, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Als diese nun hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Das ist eine interessante Stelle. Und aus irgendeinem Grund wollte Gott, der Handelnde, noch damit warten, den Geist auszuschütten. Was wir sehen ist, dass Philippus, oder was wir festhalten können, Philippus ist nicht ein Apostel. Aber er leitet diese Missionsbewegung mit an. Aber die Auswirkung ist so groß, dass die Apostel davon hören. Und das Erste, was sie tun, ist, sie schicken Johannes und Petrus dahin, damit sie die ganze Sache prüfen. Ist das tatsächlich echt, was da passiert ist? Kann das sein? Unter diesem Volk ist so eine große Erweckung und sie gehen hin und prüfen das. Und tatsächlich, diese Erweckung ist echt. Es ist aber trotzdem ziemlich ungewöhnlich, dass die Taufe auf den Namen Jesu nicht zum Empfang des Geistes geführt hat. Und das liegt daran, dass wir hier eine besondere Situation haben im Leben der Gemeinde, in der ersten Gemeinde, wie auch in der ganzen Apostelgeschichte. Es ist eine Übergangszeit. Und was wir sehen ist, dass die Aposteln bestätigen, dass es sich bei den Samaritern, bei dem Mischvolk, um tatsächlich echte Gläubige handelt. Dadurch, dass sie herabkommen und sie bestätigen und den Geist, dass der Geist ausgegossen wird, ist für alle klar, ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Die Samariter gehören wie die ganzen echten Juden mit zur Gemeinde in Jerusalem. Sie haben die Gabe des Geistes empfangen. Sie gehören mit zu Christus, zum Reich Gottes. Und wir sehen das auch, wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen. In Kapitel 10 wird das nochmal ähnlich sein, dass der Geist eine Bestätigung gibt, wenn die Heiden dazukommen. Ganze Heiden, echte Heiden, kein Mischvolk. Und immer wieder zur Bestätigung, ja, das Heil ist nicht nur für die Juden. Und in dieser Übergangszeit sehen wir, wie Gott einzeln bestätigt und für alle unausweichlich klar macht, das Heil ist für alle Völker da. Und das ist eine unglaublich große Bewegung und es ist eine neue Sache, die die ganze Kultur erschüttert. Die ganzen religiösen Schranken sind nun aufgebrochen für die Christenjuden. Beide sind eins in Christus. Und das war für alle, selbst für die Apostel, eine ganz, ganz neue Situation. Aber wir sehen und wir ziehen ein bisschen den Vers 25 vor, weil er uns noch mehr Einsicht gibt Und das gute Beispiel der Apostel ist, sie sehen das, sie beten für die Samariter, Gott bestätigt, dass das wahre, echte Gläubige sind und dass das Heil für die Mischvölker auch da ist und sie leben das auch gleich aus. Und deswegen ziehen wir Vers 25 vor. Nachdem sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Petrus, Johannes und sie nehmen auch Philippus mit, wie wir später sehen, in einer nächsten Predigt. Aber was sie tun ist, sie verkünden das Evangelium in vielen Dörfern der Samaritaner. Das heißt, sie sehen das und sie leben es gleich aus. Sie bestätigen, dass sie Gott glauben und dass das Heil für die Samariter auch da ist. Bringen wir nun die Fäden dieser ganzen Geschehnisse ein bisschen zusammen und fassen zusammen, was wir gelernt haben. Aus einer großen Verfolgung, aus einer Zerstreuung entsteht eine große Erweckung. Gott nutzt die Macht der Verfolgung und noch mehr seine Macht, um noch mehr seine Macht zu verdeutlichen, dass er das Ziel vor Augen hat. Gott wirkt Wunder und Zeichen, er wirkt die Errettung und hat sie schon lange vorbereitet. Es war nicht ein, oh, wir müssen uns jetzt hier die Samariter erwecken. Er hat das lange vorbereitet durch Jesus und durch die Zeichen von Philippus. Und was ist der Teil der Gemeinde hier? Was tut die Gemeinde? Was können wir beobachten? Philippus verkündet das Wort. Philippus predigt Christus. Philippus verkündet das Evangelium des Reiches Gottes. Das Evangelium vom Namen Jesu Christi. Die Apostel bezeugen Christus. Die Zerstreuten gehen umher und verkündigen das Wort. Unser Teil als Gemeinde ist, wenn diese Verfolgung kommt, verkriechen wir uns nicht, sondern umso mehr, weil wir wissen, was Gott tut, handeln wir und bezeugen Christus. Und das ist, wozu uns dieser Text doch heute aufrufen möchte, was wir daraus lernen können. Das ist die Art und Weise, wie wir jetzt leben können. Und das ist die Frage und immer wieder diese Motivation. Und Philipper 1, 21, das uns begleitet, wenn du noch nicht für Christus gestorben bist, tatsächlich physisch, dann ist jetzt dein Teil, lebe für Christus. Und das heißt, ihn zu verkündigen. Und das hört sich immer nach einer ziemlich absoluten Botschaft an. Und es ist, muss es auch, weil wir gehen durch die Apostelgeschichte und wir hören Verfolgung, wir hören Tod, wir hören von Verfolgung und nochmal von Verfolgung. Und vielleicht werden wir müde darüber zu hören und sagen, ihr predigt immer von Verfolgung. Und das ist, weil es tatsächlich vorkommt. Und die Ermutigung in uns darin ist, und es scheint uns so weit weg zu sein, ist, dass wir jetzt schon dafür leben können. Und wir schaffen das aber nicht, indem wir es einfach tun und verstehen, sondern die einzige Möglichkeit, die Verfolgung für uns als Christen zu überleben, für dich und mich, ist nochmal, und ich lese es uns vor, Matthäus 16, 24 bis 26. Das sind die zwei Verse, die uns begleiten, Philipper 1, 21 und auch Matthäus 16, wo Jesus sagt und zu seinen Jüngern spricht, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Und er spricht weiter, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meines Willen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Und das ist die einzige Möglichkeit für uns als Gemeinde, Verfolgung zu überleben, indem wir für Christus leben, unser Ego stirbt. Und nochmal, wie auch die ganze Zeit hindurch, die Ermutigung ist, Gott ist am Werk. Und die Frage an mich und dich heute ist, habe ich den Plan Gottes für mein Leben angenommen? Was ist der Plan Gottes für mein Leben? Habe ich eben vorgelesen, Matthäus 16, 24 bis 26. Nimm dein Kreuz auf dich. Lebe für Christus. Was sind die Dinge, die uns, die dir noch im Weg stehen könnten? Und im letzten Abschnitt dieser Predigt oder dieses Textes sehen wir vielleicht eine mögliche Ursache, die uns im Weg stehen könnte. Und dieser Abschnitt, und darauf haben wir alle gewartet, offenbart das Innere von Simon des Magiers oder dem Magier. Und wir lesen den Abschnitt 18 bis 24. Und lest gerne mit mir mit in euren Bibeln ab Vers 18. Als Simon aber sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sagte: Gebt mir auch diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass du die Gabe Gottes durch Geld erlangen kannst. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben wird. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach: Bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich kommt von dem, was ihr gesagt habt. Eine sehr interessante Wendung im Fall Simon des Magiers. Und eigentlich sah doch dieser Simon wie ein wahrer Gläubiger aus. In Vers 13 glaubte er Gott. Er ließ sich sogar taufen. Er hat ein öffentliches Bekenntnis abgelegt. Nach außen sah alles gut und richtig aus. Sogar Philippus war überzeugt, dass er gläubig war. Philippus hatte keinen Grund, misstrauisch zu sein. Erst später, als die Apostel kamen, ist das wahre Innere von Simon offenbar geworden. Und das passiert so schnell. In der ersten Gemeinde gibt es schon Menschen, die nicht tatsächlich gläubig sind. Und wir sehen, dass diese Realität ziemlich früh in der ersten Gemeinde schon auftritt. Es gibt Menschen, die in der Gemeinde sind, aber nicht zu Christus gehören, nicht tatsächlich zum Reich Gottes. Und manchmal wollen wir diese Wahrheiten nicht wahrhaben, weil Jesus uns beständig und die Apostel davor warnen. Jesus lehrt schon klar in Matthäus 13 in diesem Gleichnis. Er sagt uns, es gibt Menschen, die werden auf das Wort Gottes reagieren, sie werden glauben. Aber dieser Glaube wird keine Tiefe haben. Und wenn Bedrängnisse kommen oder weil sie die Welt oder den Reichtum lieben, werden sie all das vergessen und sich abwenden. Und in ähnlicher Weise offenbart nun Simon sein eigenes Herz. Seine Ziele, seine Absichten werden klar. Er will nicht einfach selbst Teil des Ganzen sein. Er will nicht nur die Gabe des Geistes für sich haben. Nein, er will sie verteilen. Er möchte diese Macht selber besitzen. Er will sie anderen geben können. Er will Anerkennung und Ansehen unter dem Volk. Und in diesem Text geht es nicht darum zu spekulieren, war jetzt Simon wiedergeboren, wann war er wiedergeboren, sondern was der Text uns vordergründig klar machen möchte und was der Text betont, ist das sündige Verhalten dieses Simons. Und dieser Simon will diese geistliche Macht aus falschen Motiven haben. Er will auf eine falsche Art und Weise leben. Und das offenbart auch sein völlig falsches Verständnis vom Heiligen Geist. Er sieht den Geist als eine Art Zauberei, als eine Macht, als eine Fähigkeit, die ihn befähigen kann, Dinge zu tun. Ist das der Heilige Geist? Wahrscheinlich nicht, so wie ihr ihn kennt. Aber im Grunde unterscheidet sich diese Sicht nicht viel mehr von vielen Gläubigen heutzutage. Sie brauchen nur den Geist, um Kraft zu bekommen, um heilig leben zu können. Sie brauchen den Heiligen Geist, um erfolgreich zu sein, um Probleme zu überwinden, um siegreich zu leben. Und manchmal können wir uns vielleicht ertappen, indem wir sagen: Bitte bete für mich, damit ich die Kraft habe, das zu durchstehen. Was an sich ein gutes Gebet ist. Oder: Bitte bete für mich, dass ich das durchstehe. Und wenn wir vielleicht tiefer in uns gehen und nachdenken, könnte das eventuell vielleicht heißen: Ich möchte nicht Buße tun. Ich brauche Kraft, etwas zu tun. Was meinen wir damit? Soll der Heilige Geist uns befähigen, Dinge zu tun? Ist es so, wie wir den Geist kennenlernen aus der Schrift? Wer ist der Heilige Geist? Es ist nicht eine diffuse Macht, die uns elektrisiert, sondern es ist eine Person. Da ist eine Beziehung zwischen mir und dem Heiligen Geist, zwischen dir und dem Geist. Und das Ziel dieser Beziehung ist nicht, oh Heiliger Geist, befähige mich, damit ich alles machen kann. Es ist genau andersrum. Der Heilige Geist möchte mehr von uns einnehmen, indem wir mehr von uns abgeben, indem wir uns gebrauchen lassen, ihm Raum geben. Und Apostel Petrus konfrontiert nun Simon, den Magier, mit dieser Anfrage. Und er tut das unglaublich scharf. Und er äußert sogar einen Fluch über ihn, der ihn mit seinem Geld zusammen ins Verderben stürzen soll. Das ist eine Warnung an ihn, wie stark er daneben liegt und dass er ein völliges Missverständnis über das Wesen Gottes und seine Gaben hat. Aber was noch erstaunlicher ist, ist das, was Petrus tut hier. Was sagt er? Er gibt ihm die Möglichkeit zur Buße. Er ruft ihn praktisch auf, tue Buße. Eine Option, die die Apostel vorher nicht gegeben haben. In der Gemeinde, als Ananias und Sapphira sofort vom Geist getötet wurden, weil sie geheuchelt haben. Und wir sehen das nicht erklärt, warum er hier zur Buße nochmal aufgerufen wird, aber wir sehen, er bekommt diesen Ruf zur Umkehr. Aber es ist vergeblich, denn Simon ist taub dafür. Er möchte nicht hören. Er offenbart seinen Unglauben durch seine Unbußfertigkeit. Er bittet sogar die Aposteln, betet ihr für mich. Und das ist, wie eben gesagt, nicht die Art und Weise der Buße, die Gott möchte, die zur Vergebung führt. Wir können nicht Buße für andere Menschen übernehmen. Und diese Erweckung Samaria ist nun so groß, und obwohl es aussah, dass der große Magier Simon dieses Gebiet kontrollierte, aber auch Veränderungen erfahren hatte, so war es doch nicht so. Sein Stolz, sein Hochmut, seine Machtversessenheit hielten ihn zurück. Er war weiterhin in den Zwängen des Teufels. Gott gibt ihm die Möglichkeit der Buße, doch er lehnt es ab. Und trotzdem erreicht Gott seine Ziele dadurch, indem er diese Erweckung in Samaria gibt. Trotz des Widerstandes, den er zur Seite räumt, den Gott zur Seite räumt durch Simon, den Magier, und des Satans, ist die Realität, dass Gott wirkt. Aber die Warnung an uns ist, dass die Realität genauso noch da ist, dass unter uns falsche Schafe gibt, selbst in einer großen Erweckung. Und das soll uns nicht zur Verzweiflung führen oder zur Angst, sondern wir wissen vielmehr, dass Gott durch diese Opposition hindurchführen wird. Und wir können dieses Beispiel falschen Glauben auch als Warnung für uns verstehen oder annehmen. Und wie Hebräer 3, 12 bis 13 uns auch in ähnlichen Worten warnt und zu Gläubigen spricht, Hebräer 3, 12 bis 13, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens ist, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Und das ist, was auch bei Simon war. Er war verhärtet vom Betrug der Sünde. Und das kann auch für uns Christen ein großer Hinderungsgrund sein, für Christus zu leben. Lass dich nicht verhärten vom Betrug der Sünde. Davon, dass du dieses Leben selber schaffen kannst. Davon, dass du das Leben mit Christus nach deinen Wünschen oder selbst bestimmen kannst. Das offenbart ein stolzes Herz. Vielmehr ist der Aufruf an uns heute, lebe für Christus. Und das geht nur zu seinen Bedingungen. Und das ist auch nur durch ihn möglich, indem wir sein Kreuz auf uns nehmen. Nur dann kannst du in Verfolgung für Christus leben, durch Verkündigung für Christus leben, trotz Widerstandes für Christus leben. Denn du und ich, wir wissen eins, Gott nutzt Verfolgung, Gott wirkt Erweckung und Veränderung und Gott gibt den Geist, wie und wo er will. Wenn du noch nicht für Christus gestorben bist, im Sinne, dass du noch hier sitzt, du bist noch nicht bei Christus, dann hast du nur noch eine Option, lebe für Christus. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Und zur Einleitung des Gebetes möchte ich gerne mit uns Hebräer 10, 32 bis 36 lesen. Und diese Stelle soll uns ins Gebet leiten. Hebräer 10, 32 bis 36. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnis zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Unser Vater, wir kommen als Gemeinde vor dich, wir beten dich an, wir möchten unsere Zuversicht nicht wegwerfen, denn sie hat eine große Belohnung und wir brauchen dich, um auszuharren. Denn wir möchten nach deinem Willen leben in unserem Leben und wir danken dir für diese Passage heute, die uns ermutigt hat, mutig von dir zu zeugen. Wir wissen, dass du wirkst, dass du im Hintergrund, im Vordergrund und überall wirkst. Wir danken dir für das Zeitalter, in du uns jeden Einzelnen persönlich hineingesetzt hast. Und wir möchten hier in Deutschland, in Berlin an unserer Stelle Zeugnis für dich sein. Und Dinge können sich ändern, Dinge können sich wenden, aber wir wissen doch in dem Ganzen, dass deine Hand dahinter ist. Und obwohl es oft nicht logisch oder schlimm für uns aussieht, wissen wir, dass unser Auftrag ist, dich zu verkündigen, dich zu bezeugen. Und wir werfen uns in dem auf dich, weil wir wissen, dass du unser Vater bist, dass du uns durch deinen Geist befähigst, den du austeilst, wo du möchtest. Und wir bitten dich um die Kraft, dass wir den Heiligen Geist mehr erkennen, dass wir unser Leben mehr abgeben und für dich leben. Amen.